Hallo und herzlich willkommen zu Wert und Wohlsein. In diesem Podcast geht es um die spannende und manchmal auch verwirrende Welt der Finanzen und Absicherung. Ich bin Chris Hauf und mir gegenüber sitzt
Melanie Becker.
In diesem Podcast sprechen wir über Geld und manchmal auch über die Gefühle, die dazu gehören. Es geht um alle praktischen Aspekte, was kann ich, was können Sie tun? Und oft auch um Handlungsalternativen. Dieser Podcast ist für alle, die sich für Wert und Wohlsein interessieren. Lebensorientiert, beziehungsorientiert, lösungsorientiert.
In diesem Podcast geht es um Geld und Absicherung, Geldanlage und Finanzen, die Börse und Versicherungen.
Wir konzentrieren uns auf die Themen, wo du oder sie Fragen haben, wo für sie oder dich relevante Entscheidungen anstehen. Was sie hier nicht finden werden, sind heiße Tipps oder ob ich gerade ein Gespür für das richtige Timing habe. Falls du oder sie dies erwarten, also zum Beispiel Daytraderin sind, dann sind sie hier leider falsch am Platz. Aber sie sind hier goldrichtig, wenn sie für sich einen Weg finden möchten, mit dem sie gut leben und in dem sie langfristig erfolgreich sein werden. Das heißt, regelmäßig werden wir die Themen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer aufgreifen. Heute haben wir eine E-Mail von Nicole vorliegen. Melanie, magst du uns mal vorlesen, was sie schreibt?
Gerne. Nicole ist 34 Jahre alt und hier ihre Nachricht. Ich mache mir Sorgen um meine Fonds, die immer weniger werden. Was soll ich denn tun? Einfach alles verkaufen? Und was dann?
Das sind Fragen, die uns zurzeit immer mal wieder gestellt werden, in unterschiedlicher Form. Deshalb haben wir die Nachricht von Nicole für diese Folge ja ausgewählt.
Naja, das ist ja auch sehr nachvollziehbar. Alle Depots sind mehr oder weniger im Minus. Ganz schön heftig.
Es ist wirklich heftig. Zumal wir über so viele Jahre bei den Aktien quasi verwöhnt waren. Denn die Kurse kannten ja nur eine Richtung.
Nach oben. Die Fonds waren über so viele Jahre zweistellig im Plus. Und nun so plötzlich das Gegenteil.
Per Ende September verzeichnete der DAX ein Minus von 24,6%, wenn wir uns zunächst die Aktienkurse anschauen. Ganz besonders betroffen waren die sogenannten Wachstumsunternehmen, darunter viele Tech-Konzerne. Hier per Ende September exemplarisch der Nasdaq Composite. Der war nämlich sogar mit 31,4% im Minus, alle Zahlen gerechnet ab Jahresbeginn.
Das muss ja wirklich erst einmal verkraftet werden. Also wenn Nicole auf ihr Depot schaut, kann ich schon gut verstehen, dass sie dabei unruhig wird und sich fragt, wie es weitergeht und gehen kann.
Also die Zukunft vorhersagen können wir natürlich auch nicht. Das sage ich ja immer wieder. Aber es lassen sich zumindest Trends bestimmen und die Zusammenhänge näher darstellen. Zunächst hängt eine Reaktion auf ihre Frage aber davon ab, mit welchem Ziel Nicole ursprünglich angelegt hatte, ob das noch aktuell ist, sich eventuell etwas bei ihr verändert hat und dabei stellt sich auch die Frage, mit welchem Zeithorizont sie anlegt. Ihre E-Mail ist recht kurz und wenn Nicole also zum Beispiel hier wäre, dann würden wir uns ihre Fonds einmal anschauen.
Worauf würdest du denn dann schauen?
Also zunächst einmal, in welche Anlageklassen und in welchen Ländern sie investiert ist. Denn meine Erfahrung in der Beratung zeigt, dass viele nicht wissen, was sie da eigentlich besitzen. Da entpuppt sich ein ganz sicherer ETF öfter mal als ein Fonds, der ausschließlich in Aktien investiert, mit einer SRI von 6, also mit fast der höchsten gesetzlich definierten Risikostufe.
SRI bezeichnet doch die Schwankungen an den Kapitalmärkten, über die wir in Folge 3 gesprochen hatten. Ist das denn schlimm?
Nein, gar nicht. Wenn Nicole weiß, was sie hat und wenn das zu ihren Wünschen und Zielen passt. Das ist aber nicht bei allen Anlegerinnen oder Anlegern der Fall, wie wir festgestellt haben. Nun wissen wir nicht, was genau sie an Werten in ihren Fonds, also in ihrem Depot hat. Grundsätzlich ist es aber so, dass es in diesem Jahr in allen Bereichen, also in allen Anlageklassen, Verluste gab und gibt. Und das ist ein ganz neues Phänomen. Denn historisch gab es in der Regel eine Anlageklasse, die nicht korrelierte, das heißt, sich anders verhielt.
Also wenn es an der Börse runterging, dann waren die Anleihen, also die festverzinslichen Anlagen, stabil bzw. steigend. Oder Gold und eventuell Silber sind in die Höhe gegangen.
Und das ist in diesem Jahr nicht so?
In diesem Jahr ist es tatsächlich erstmalig nicht so. Alle Anlageklassen haben an Wert verloren. Aktien weltweit, Edelmetalle, Gold, sehr stark auch die Kryptowährungen, wenn man die dazu zählen möchte.
Also da meinst du Bitcoin und so?
Ja, wobei das eigentlich auch ein separates Thema für eine zukünftige Folge wäre. Gute Idee, das greifen wir einfach einmal auf, wenn da eine Nachfrage kommt.
Stimmt, falls du oder sie auch Fragen haben oder einen Themenwunsch, dann schreibt uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Also zurück zu den Anlageklassen. Neben Aktien, den physischen Rohstoffen und den Immobilien, auf die wir hier und heute nicht näher eingehen wollen, gibt es dann vor allem auch noch die sogenannten Anleihen, also die festverzinslichen Wertpapiere, die auch Renten oder Rentenpapiere genannt werden.
Das sind doch eigentlich die sicheren Anlagen. So hattest du das auch in den Folgen 2 und 4, also bei der Einstiegsgeldanlage und bei dem Thema Anlageklassen beschrieben.
Ja, in der Folge 2, die du gerade genannt hast, haben wir darüber gesprochen, dass es keine Geldanlagen mit Verzinsung mehr gibt, damals.
Also das ist doch nur einige Monate her, jedenfalls noch nicht einmal ein Dreivierteljahr.
Und es fühlt sich an, als würde es Jahrzehnte her sein. Nein, jetzt übertreibe ich. Aber ich will damit sagen, die Veränderungen, die in diesen letzten Monaten stattgefunden haben, sind eigentlich dramatisch.
Was meinst du denn damit?
Nun, vermutlich erinnerst du dich daran, dass ich in dieser Folge davon erzählt hatte, dass im Januar diesen Jahres, also 2022, der aktuell amtierende Finanzminister Lindner sich eine sehr große Summe am Kapitalmarkt geliehen hatte, für uns, für Deutschland. Und das bis zum Jahr 2032. Also erst in knapp 10 Jahren müssen wir, Deutschland, diesen Betrag zurückbezahlen. Und für diese ganze Zeit, also dieses Ausleihen von Geld, muss Deutschland keine Zinsen bezahlen.
Ach ja, genau. Deutsche Staatsanleihen werden doch Bunds genannt, hattest du gesagt. Und dass solche Anleihen also mit 0% Zinsen auch als Nullcoupons bezeichnet werden. Jedenfalls war das im Januar bereits ein historischer Schritt, hattest du in der Folge weiter ausgeführt, weil in den Jahren zuvor sogar noch negative Zinsen bezahlt wurden.
Und das ist nicht nur aus heutiger Sicht total verrückt. Also ich empfehle allen, die diese Folge noch nicht gehört haben, das am besten noch nachzuholen. Es ist zwar nicht mehr aktuell, beschreibt eine mittlerweile historische Situation, die für das Grundverständnis von dem, was nun im Weiteren passiert ist, nützlich sein kann.
Was meinst du denn damit? Das klingt ja spannend.
Ist es auch. Vor allem, weil es fast niemand bemerkt hat, beziehungsweise erst später dann die Auswirkungen. Es geht nämlich um nicht weniger als um einen zunächst weitgehend unbemerkten Crash am Anleihemarkt.
Das hört sich ja fast nach einem Krimi an. Warum geht es denn da?
Die Kurseinbrüche am Anleihenmarkt haben in aller Stille historische Ausmaße erreicht. Wie gerade gesagt, es gab einen regelrechten Anleihecrash, ohne dass in der Presse groß darüber berichtet wurde.
Wie kommt das denn? Also ich meine zum einen, wie konnte es dazu kommen? Denn Anleihen, also festverzinsliche Anlagen, sind doch eigentlich sicher und gehen also nicht so stark nach oben oder unten. Und dann, wie kann es sein, dass die Öffentlichkeit dies weitgehend gar nicht bemerkt?
Also die Auswirkungen haben die meisten Menschen schon recht bald gemerkt, denn es geht ja um steigende Zinsen. Zunächst ab Januar in den USA, als die amerikanische Notenbank Fed den Leitzins erhöhte, und zwar früher und deutlich mehr als am Kapitalmarkt erwartet wurde. Daraufhin entstand am Kapitalmarkt die Erwartung, dass die Europäische Notenbank, also die EZB, ebenfalls die Zinsen erhöhen würde. Das dauerte zwar noch etwas, aber im Mai erfolgt dann der erste, im Verhältnis drastische Zinserhöhungsschritt auf 0,5%. Inzwischen ist es deutlich mehr und wird auch noch mehr werden.
Ach so, du sprichst von den steigenden Zinsen. Das war doch eigentlich ganz gut. Das Verwahrentgelt ist überall weggefallen. Und so nach und nach gibt es ja inzwischen auch schon manchmal wieder Zinsen auf Tagesgeld und so. Also viele Sparerinnen und Sparer freuen sich doch darüber.
Ja, das ist eine positive Auswirkung, vor allem auf den ersten Blick.
Okay, das mit den steigenden Finanzierungskosten für alle, die einen Immobilienkredit aufnehmen wollen, beziehungsweise eventuell erneuern müssen, also für die Menschen ist das ganz schön schwierig.
Das stimmt. Wobei es sich dabei keinesfalls um das Drama handelt, von dem ich noch sprechen will.
Jetzt wird's aber spannend. Warum geht es denn dann?
Naja, wenn du dir überlegst, dass die deutschen Bunds, von denen wir vorhin sprachen, noch bis Januar 2032 laufen werden, was also bedeutet, dass dieser Betrag dementsprechend noch über fast 10 Jahre, beziehungsweise jetzt nur noch knapp 9 Jahre, für 0% Zinsen verliehen wurde. Also diejenigen, die das Geld verliehen haben, nichts dafür bekommen, zugleich aber im Juli dieses Jahres erstmals seit 2011 die Zinsen in Europa um 0,5% angehoben wurden und inzwischen bei 1,25% liegen, in Kürze bei 2%, wer würde denn dann noch eine solche alte Anleihe vom Januar haben wollen?
Das verstehe ich noch nicht ganz. Was willst du damit sagen?
Also die Schulden, die Deutschland zu 0% Zinsen im Januar aufgenommen hat, sind sozusagen verpackt in einem Wertpapier.
Genannt Bunds, sagtest du.
Genau, so werden solche Anleihen des Bundes im umgangssprachlichen Fachjargon auch gerne genannt. Also diese Bunds sind in ihrer Verpackung als Wertpapier an der Börse handelbar.
Ach so, dann wollen alle natürlich welche mit Zinsen. Und die von Januar will niemand mehr haben, weil ja alle grundsätzlich mehr Zinsen haben wollen.
So ist es. Und deshalb sinkt der Kurswert dieser Anleihe. Denn es gibt ja diesen Vertrag sozusagen, dass das Geld erst ab 2032 zurückbezahlt werden muss und in dieser Zeit keine Zinsen bezahlt werden müssen.
Also ich ahne so langsam, worauf du hinaus willst.
Steigen mit den Zinsen die Renditen, also die Erträge am Kapitalmarkt, dann sinken die Kurse der Wertpapiere, die noch zu niedrigeren Sätzen herausgebracht, das heißt ausgegeben bzw. gekauft wurden.
Okay, das ist so eine Art Mechanik von Anleihen?
Ja, und das ist nicht immer leicht zu vermitteln. Und vielleicht liegt auch daran die mangelnde Bekanntheit des Bondcrashes. Denn was wir gerade am Beispiel von deutschen Bunds besprochen haben, gilt auch für alle anderen festverzinslichen Wertpapiere, den sogenannten Bonds.
Das kann ich mir gut vorstellen, denn es ist ja wirklich nicht ganz so schnell erklärt.
Stark vereinfacht sieht dieser Effekt so aus. Jeweils zu tagesaktuellen Kursen können Anleihen, also Bonds, gekauft und verkauft werden. Wenn dann der gleiche Emittent, also so werden diejenigen genannt, die sich Geld am Kapitalmarkt leihen, in unserem Beispiel war das Deutschland, eine neuere Anleihe begibt, also sich über einen ähnlichen Zeitraum Geld leiht, dafür aber mehr Zinsen bezahlt, dann sinkt der Kurs der Wertpapiere, für die weniger Zinsen bezahlt werden.
Also so gesehen ganz logisch. Denn sonst müsste ja im Vergleich zu neueren Wertpapieren auf Ertrag, also auf Zinsen, verzichtet werden, da diese besser verzinst werden. Und wer will das schon?
Niemand. Und so funktioniert an dieser Stelle eben auch der Kapitalmarkt. Nun ist es halt so, dass im Lauf dieses Jahres rund um den Globus die Zinsen und damit die Renditen so schnell und vor allem auch unerwartet gestiegen sind, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Bei den Bunds, die uns ja nun auch in dieser Folge begleiten, war das der stärkste Zinsanstieg seit dem Jahr 1994. Und das passierte bereits alleine im ersten Vierteljahr dieses Jahres, 2022.
Das ist sicherlich kaum jemandem bewusst, das denke ich nun auch.
Also bei den US-Staatsanleihen mit kurzen bis mittleren Laufzeiten gab es zuletzt 1984 ein Vierteljahr mit höheren Renditeausschlägen als zu Beginn dieses Jahres. Demzufolge waren die Verluste da auch, ja man könnte fast sagen, dramatisch hoch.
Dramatisch vermutlich auch, weil wir ja gerade nicht über Aktien und die Aktienmärkte sprechen, sondern über festverzinsliche Anlagen, die doch eigentlich als sicher eingestuft werden.
So ist es. Deutsche und auch US-amerikanische Staatsanleihen sind als risikoarm eingestuft auf der gesetzlichen Risikoklassifizierungsskala SRI, die ja von 1 bis 7 geht, sind wir hier im Bereich 1 oder 2.
Das ist ja ein Gegensatz zur 6, von der du am Anfang gesprochen hast, im Zusammenhang mit Nicoles Depot. In der seien die meisten ETFs eingestuft, weil sie in der Regel ausschließlich in Aktien investiert seien.
Ja, genau. Und auch zahlreiche aktive Fonds haben eine SRI von 6. Das ist auch okay, wenn dies der Anlegerin bzw. dem Anleger bewusst ist.
Nun sprechen wir hier über risikoarm, also SRI 1 und 2, wo die Bunds und die amerikanischen Staatsanleihen einzustufen sind, hast du gesagt. Wie kommt diese Einstufung zustande?
Also wir haben ja das Beispiel von deutschen Bunds bzw. auch von Staatsanleihen der USA und Deutschland sowie die USA gehören zu den Ländern mit einer sogenannten hohen Bonität. und die Volatilität dieser Bonds war historisch niedrig.
Ach ja, diese Begriffe hatten wir in der dritten Folge näher besprochen. Bonität bedeutet ja, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand seine Schulden zum Zeitpunkt der Fälligkeit zurückbezahlen wird. Und Volatilität, da geht es doch um die Schwankungen an den Kapitalmärkten, also wie stark die Kurse steigen und oder fallen. Aber wieso wurden und werden die Zinsen denn weltweit so dramatisch erhöht?
Das kommt, weil die Notenbanken die Inflation bekämpfen wollen und müssen. Im Mai dieses Jahres war die Inflation in Deutschland bereits auf dem höchsten Stand seit dem Winter 1973-74. Und da betrug die Inflation, also die Kaufkraftteuerung, etwa 7,9%.
Mittlerweile sind wir doch schon über 10%.
In Deutschland waren wir im September bereits bei 10,9% und in der Eurozone bei durchschnittlich 10%. Dabei reicht die Spanne von 6,2% in Frankreich bis hin zu über 20% in den baltischen Ländern per Ende September.
Das ist ja eine riesige Spanne. Wie kommt das denn?
Also diese Spanne hängt vor allem mit dem sehr unterschiedlich starken Preisanstieg bei den Energiepreisen innerhalb von Europa zusammen, was natürlich auch viel Konfliktpotenzial für die Europäische Gemeinschaft mit sich bringt, neben allen weiteren Themen und Krisen, die aktuell gemeinsam und in Absprache zu bewältigen sind.
Also hängt die Inflation mit den steigenden Energiepreisen zusammen?
Das ist ein wesentlicher Grund, die steigenden Energiepreise aufgrund des Krieges und der Blockade. Ein weiterer Grund ist aber auch die sogenannte Zero-Covid-Policy in China, wodurch immer wieder riesige Städte oder Bereiche in Quarantäne gehen. Vielleicht sollten wir diese Frage einmal ausführlicher in einer weiteren Folge besprechen.
Sehr gute Idee, denn wir wollten unsere Folgen ja etwas kürzer halten.
Richtig, so waren die Rückmeldungen, die wir bekommen haben. Kürzere Folgen. Deshalb also heute zurück zu Nicole.
Also sie macht sich Sorgen um ihre Fonds, weil diese immer weniger werden. Was soll sie denn tun?
Zum einen schauen, was genau sie in ihrem Depot hat und dann schauen, ob der ursprüngliche Grund, warum sie damit so angefangen hat, noch stimmt und passt. Wenn sie eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie verfolgt,
also sie ist 34 Jahre alt, schreibt sie,
dann gehen wir mal davon aus, dass sie ihr Geld für mindestens 10 Jahre und vermutlich noch viele weitere Jahrzehnte investiert sein lassen kann. Dann gilt, dass sich das Chance-Risikoprofil vieler Investments nach vorne schauend deutlich verbessert hat.
Aber die Krisen werden sich wohl kaum über Nacht in Luft auflösen.
So wie es aktuell aussieht, leider gar nicht. Aber vielleicht wird aus unseren Dialogen hier schon deutlich, dass an Sachwerten, wozu eben auch und gerade jetzt die Aktien gehören, langfristig kein Weg vorbeiführt. Und langfristig bedeutet mindestens 10 Jahre, besser länger.
Mit Aktien meinst du sicherlich Aktienfonds?
Ja, richtig. Und zwar meine ich damit eher aktiv verwaltete, offene Aktieninvestmentfonds im Gegensatz zu den passiven Fonds, den ETFs, die einen Index nachbilden.
Das hört sich nach noch einem weiteren wichtigen Thema an.
Ja, wir wollen uns ja etwas kürzer halten. Also mal schauen, was an Fragen und Themenwünschen kommt. Und dann nehmen wir das auf. Zusammenfassend heute also zunächst, wenn Nicole eine gut überlegte, langfristige Aktieninvestmentstrategie verfolgt, die auch weiterhin zu ihren Wünschen und Zielen passt, dann macht es gerade auch jetzt Sinn, dabei zu bleiben.
Ein guter Schlusssatz, würde ich sagen.
Noch nicht ganz. Es bleibt noch mein üblicher Hinweis, dass es sich hier nicht um eine individuelle Anlageberatung im gesetzlichen Sinne handelt, sondern um eine allgemeine Darstellung der Zusammenhänge und Sachverhalte, so dass sich die Zuhörenden eine eigene Meinung bilden können und sollen, um dann eine individuelle Entscheidung treffen zu können. Bei Bedarf wäre sonst eine individuelle Anlageberatung aufzusuchen. Weitere Themenwünsche aber nehmen wir in Zukunft gerne auf.
Ach ja, genau. Und falls ihr Fragen habt, dann greifen wir diese gerne in einer unserer nächsten Folgen auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Das war die heutige Folge von Wert und Wohlsein. Diesen Podcast machen wir für euch, für Menschen aller Generationen, von der Familie mit Kindern, Mann oder Partnerin zu Eltern, Enkeln, Großeltern, Paten, in allen Konstellationen, für euch und euer soziales Netz, also auch genau für dich oder sie. Wenn Sie oder ihr noch mehr über uns und Wert und Wohlsein wissen wollt, dann hört euch Folge 0 an, die Trailerfolge mit Infos zu uns und dem Warum, Weshalb, Wieso. Links und alle relevanten Infos zum heutigen Beitrag finden Sie in den Shownotes.
Falls ihr Themen habt oder Fragen, dann greifen wir diese gerne in einer unserer nächsten Folgen auf. Schreiben Sie uns an fragen@wertundwohlsein.de.
Schreibt uns auch, wenn ihr Anregungen habt. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, gebt uns ein Like und empfehlt uns weiter.
Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Ihr findet uns fast überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Melanie Becker
und Chris Hauf.
Thank you.